Treffpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil. Ihre Toyota-Partner am Zürichsee. Jetzt mit dem neuen vollelektrischen Toyota BZ4X inklusive Allradantrieb. Aussee.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute ein Gespräch über künstliche Intelligenz mit dem Kevin Schawinski in dieser Woche oder am Ende dieser Woche, wo die EU die ersten globalen Regelungen über künstliche Intelligenz geschaffen hat. Mit ihm unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
Light is a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters of ether, I'm heating the speaker, motivational teacher with words that burn people. Singing the headlines, line with discord, it's either genocide or the planet in uproar. Never good, the rules in paradise are never nice, the best laid plans of mice and men are never right. I'm just a vagabond with flowers for Algernon, an average Joe who knows what the fuck is going on. It's the hope of my thoughts that I travel upon, fly like an arrow of God until I'm gone. So drifting away like a feather in air, letting my words take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater. So I'm drifting away like a feather in air, letting my soul take me away from the hurt and despair. So I'm keeping it vertical forever, elevator, riding the escalator to the something that is greater.
Taking chances, word tap dancing with walls in an ice arena. Propaganda, 6 o'clock, news and insane. Cultures clash, all black folk and white trash. They rebel in the cyberspace that might crash. Dash to millennium, a million miles are running. At the speed of now, but I don't return gunning.
Künstliche Intelligenz oder KI, wie es heisst bei uns, oder AI, Artificial Intelligence, wie es weltweit heisst, ist absolut grösste dominierende Thema weltweit. Und jetzt in der letzten Woche gewaltige Veränderungen hat es gegeben. Und da gibt es dringenden Klärungsbedarf. Mein heutiger Gast ist der Kevin Schawinski. Er ist Gründer und Leiter von der Firma Modulos, führender Schweizer Anbieter von KI-Lösungen und nebenbei auch noch mein Sohn. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Kevin, wer bist du?
Das ist immer die Frage am Anfang. Ja, ich bin von Hintergrund her Astrophysiker, habe mich aber immer mehr für KI interessiert und betätige mich da jetzt als Unternehmer, als Gründer in dem absolut spannenden Gebiet, wo jetzt in aller Munde ist.
Eben, du bist ja vor einem guten Jahr schon mal im Doppelpunkt, hast ein paar grundsätzliche Sachen gesagt, grosse Aufmerksamkeit hast du bekommen. In der Zwischenzeit hat sich wahnsinnig viel verändert, vor allem eben in den letzten Wochen. Aber vielleicht noch ein bisschen klarer, wie bist du zu dieser künstlichen Intelligenz gekommen, als Astrophysiker? Du bist ja in Oxford, dann in Yale, dann an der ETH. Und wie hast du gemerkt, dass das etwas ist, was die Welt verändern könnte?
Also ich habe natürlich nicht gewusst, dass das so die Welt wird verändern. Es ist aber jetzt schon fast 2 Jahre her, wo wir an der ETH eigentlich die Forschung gemacht haben in der Astrophysik, haben Daten von Weltraumteleskopen analysiert. Und damals ist schon so die erste Diskussion wirklich von AI. Und das hat mich total fasziniert. Und ich habe versucht, AI, Machine Learning in der Forschung einzusetzen. Zu dieser Zeit ist eigentlich der Fortschritt in dem Gebiet, wo ich geforscht habe, eigentlich sehr, sehr langsam gewesen. Und darum habe ich mich immer mehr auf die Anwendung von Machine Learning, von KI fokussiert, habe auch immer mehr gelehrt und habe damals gedacht, ja, das ist vielleicht doch ein bisschen ein Hype, wo geht das alles an? Aber wenn ich jetzt zurückdenke, das sind die absoluten Anfangstage von dieser Revolution gewesen. Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen.
Mhm. Also, du bist dort Wissenschaftler gewesen, jetzt bist du Unternehmer. Wenn du jetzt vergleichst die beiden Tätigkeiten, was sind die grossen Unterschiede? Was sind deine persönlichen Learnings?
Die Wissenschaft funktioniert nach sehr alten Regeln, nach teils mittelalterlichen Regeln. Es ist sehr kompetitiv im Sinn von, wenn ich den Artikel publiziere, kann es der Kollege oder die Kollegin nicht. Und da hat man auch mit den besten Kollegen immer so einen unterschwelligen Wettkampf. In einem Unternehmen, vor allem in einem Start-up, sind alle beteiligt und darum arbeiten wir alle am gleichen Ziel. Und das finde ich so erfrischend, finde ich so viel besser, dass wir jetzt alle am gleichen Ziel arbeiten. Und wenn es funktioniert, wenn wir Erfolg haben, haben alle Erfolg. Und das schätze ich sehr.
Eben, das ist jetzt relativ lang gegangen. Die Firma ist, glaube ich, 2018 gegründet worden. Und am Anfang, was hast du für Vorstellungen gehabt, was ihr dann würdet entwickeln?
Wir haben angefangen mit Technologie, um KI einfacher zu machen. Und dann vor allem mit einem Fokus darauf, KI-Modelle und Daten zu verbessern, dass die Modelle genauer sind, interpretierbar sind und vor allem, dass man sie fairer machen kann, dass man Diskriminierung minimieren kann.
Diskriminierung von was, in welcher Form?
Wir haben das natürlich generell konzipiert, Diskriminierung, wie auch immer man es definieren will. Aber klar, KI-Algorithmen werden heute überall auf der Welt eingesetzt. Unser Leben wird von denen komplett beherrscht. Und alle die Algorithmen sind natürlich diskriminierend, sind biased, weil sie auf den Daten von der Welt, von den echten Daten von der Welt trainiert werden. Das heisst, alle die Ungleichheiten, alle die Diskriminierung, die in der Welt schon sind, werden von der KI weitergeführt und teils noch verschlimmert.
Aha, okay. Und dann haben die das wollen anbieten an Firmen und dann haben die nicht reagiert, oder?
Ja, weil so Fragen wie Fairness und Interpretability sind im Gegensatz zu Profit. Das heisst, Modelle, die weniger diskriminieren, werden natürlich auch, there's no such thing as a free lunch, werden weniger genau. Und darum war das nie Priorität gewesen, von der allermeisten Firmen, sich mit dem zu befassen.
Und du hast aber dann irgendwie das Gefühl bekommen, das kann ja so nicht weitergehen. Weil man hat ja in der letzten Zeit nicht nur von den Möglichkeiten von der künstlichen Intelligenz geredet, sondern auch von den Gefahren. Und Gefahren sind immer eben gegenüber den Möglichkeiten gestellt worden, vor allem wegen dieser schnellen Entwicklung und ChatGPT und anderes und so weiter. Und dann hast du, glaube ich, das Gefühl gehabt, da kann irgendetwas so nicht weitergehen, es muss eine Regelung kommen.
Das habe nicht ich eingeleitet. Das ist eigentlich interessant, das war schon lange eine akademische Diskussion. Und ich oder wir als Team haben davon erfahren, vor ca. 2,5 Jahren, dass die EU ernsthaft über ein Gesetz nachdenkt, um KI zu regulieren. Das war damals absolut so eine Brüssel-Insider-Geschichte, hat niemand interessiert. Wir haben das interessanterweise bei einer SWOT-Analyse gefunden und gesagt, ey, was passiert, wenn jetzt KI reguliert wird? Und dann haben wir das gelesen, der Vorschlag für das Gesetz, der natürlich heute völlig anders aussieht, haben den gelesen und gemerkt, das wird ja extreme Wirkungen darauf haben, wie KI hergestellt wird, wie sie benutzt wird und welche Wirkung sie auf unsere Gesellschaft hat. Und seit dem Moment, wo wir das verstanden haben, haben wir uns darauf vorbereitet und gesagt, wir müssen da jetzt eine Lösung bauen, dass wenn dann das Gesetz kommt, dass die Firmen das auch können umsetzen und leben und sogenannte Responsible AI, also verantwortungsvolle KI, herstellen und auch zu leben. Und dann ist ChatGPT gekommen.
Und das hat dich auch völlig überrascht. Mit dem hat niemand gerechnet.
Mit dem hat so gut wie niemand gerechnet, weil es ein Fortschritt war in der Technologie, wo nicht aus einer tiefen Einsicht, nicht eine grosse, geniale Idee gekommen ist, sondern dadurch, dass man einfach immer mehr Daten, immer mehr Rechenleistung in das Problem hineingeführt hat, einen Computer Sprechen beizubringen, also Sprachen beizubringen. Und dann plötzlich haben wir einen Jump gemerkt, wo das Ding plötzlich mit einem hat reden konnte. Und das war ChatGPT. Und das hat noch nicht mal die Firma OpenAI, die das ja hergestellt hat. Die haben gedacht, das ist einfach eine Demo von einem Modell, das tun wir jetzt mal raus. Da gibt es ein paar Geeks, die das spannend finden. Aber das hat niemand geplant, dass das so explodiert. Sie haben übrigens geplant, dass das Folgemodell, GPT-4, da haben sie die Vermutung gehabt, das wird so einen Einfluss haben. Das hat gar nicht gestimmt. Das 3.5, das vorherige, hat die Welt im Sturm genommen.
Genau, und dann ist 4 gekommen, einfach damit wir noch ein bisschen den Rückblick da noch einbringen. Und das war dann nochmal ein grosser Schritt gewesen, oder?
Das war ein gewaltiger Schritt gewesen. Da ist innerhalb von weniger als einem Jahr die Fähigkeiten von diesem Modell so viel besser geworden, dass natürlich die Leute schmulmig geworden und haben gesagt, jo, wie schnell geht das jetzt weiter? Haben wir da bald KI, die wirklich Fähigkeiten hat, die grösser sind als die von Menschen. Und da sind die Sorgen gekommen. Natürlich auch die Rufe nach Kontrolle, Regulierung. Und dann haben wir natürlich auch die Explosion gehabt mit dem, nur mit dem EU-AI-Act, mit Regeln in den USA. Die meisten Länder haben jetzt entweder Pläne oder Gesetze schon, um KI anfangen zu regulieren. Und ich sage das immer, es ist kein Witz, sogar der Papst hat nach KI-Regulierung gerufen.
Ah ja, und dann, wenn er sagt, dann muss man es ja wirklich erst. Aber um jetzt beim Thema noch zu bleiben, aber nach ChatGPT-4, das ist jetzt, glaube ich, auch mehr als ein Jahr her, ist kein ChatGPT-5 gekommen. Warum?
Die Frage kann eigentlich nur ganz wenige Leute auf der Welt beantworten, die intern sind bei OpenAI.
Das
ist die Firma, die das hergestellt hat.
Das ist einfach die führende Firma geworden, OpenAI, mit ihrem Chef, Sam Altman, über den wir vielleicht noch dann ein paar Worte werden verlieren in dieser Sendung. Also, wieso haben die jetzt nichts mehr Neues gebracht?
Das ist eine extrem spannende Frage, weil in dem eineinhalb Jahr, seitdem das rausgekommen ist, hat Google mit Gemini Pro Ultra ein Modell rausgebracht, fast ein Jahr später, wo ungefähr so gut ist wie GPT-4. Und jetzt gerade vor ein paar Wochen hat die Firma Anthropic Claude 3 released, wo auch ungefähr auf dem gleichen Level ist. Bei manchen Sachen so jetzt auch ein bisschen besser, bei anderen schlechter. Aber es hat niemand nochmal so einen grossen Sprung.
Und warum haben Sie jetzt Hemmungen, etwas zu bringen? Weil Sie eben Angst haben, wenn man merkt, wie schnell das vorangeht, dass dann noch stärkere Regelungen kommen von Regierungen, die das werden einschränken werden. Was meinst du?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn Sie wirklich ein Modell hätten, das nochmal bedeutend besser wäre, würden Sie es sofort launchen und da den ganzen Markt damit einnehmen. Und die Tatsache, dass Sie es nicht haben, schwer zu interpretieren. Entweder schafft es niemand, es ist nicht möglich, ein besseres Modell zu machen, also wir sind da an einem Limit angelangt, oder die Ressourcen, die es braucht, um nochmal so einen Sprung zu machen, sind so gross, dass die vielleicht noch niemand hat.
Gut, also, jetzt bevor wir auf das noch im Detail eingehen, müssen wir natürlich darüber reden, was das überhaupt ist, der neue EU AI Act, also Europäische Union Artificial Intelligence Regelung, die letzte Woche verabschiedet worden ist und gesetzt wird, ist in der EU, und wie du sagst, dass das der globale Standard wird werden. Machen wir zwischen der Musik, was ist der nächste Titel?
The Stars of Track and Field for Belle and Sebastian.
Make a new cult every day to suit your affairs. Kissing girls in English at the back of the stairs. You're a honey with the following of innocent boys. They never know it because you never show it. You always get your way. They never know it because you never show it. You always get your way. Have you and her been taking pictures of your obsession? 'Cause I met a boy who went through one of your sessions. In his blue velour and silk you liberated a boy I never rated. Now he's throwing discus from Liverpool and Widnes. You liberated a boy I never rated. Now he's doing business. Stars of track and field you are. Stars of track and field you are. Stars of track and field are beautiful people. Could I write a piece about you now that you've made it? About the hours spent the wilderness in your training.
Über das grösste, das aktuellste Thema der Welt. Im Moment künstliche Intelligenz, bei mir ist der Kevin Schawinski. Letzte Woche also die erste grosse internationale Regelung in der EU. EU AI Act, wie das offiziell heisst. Kannst du sagen, um was es geht, Kevin?
Mit dem EU AI Act wird die EU künstliche Intelligenz als Technologie eigentlich global regulieren, so wie sie es damals gemacht haben mit GDPR für den Datenschutz.
Was ist GDPR? Das ist da auch nicht bekannt, was das genau ist.
Das ist das grosse Datenschutzgesetz, das wir alle dadurch kennen, dass wir immer die Cookie-Pop-Ups wegklicken müssen, aber wo eigentlich dafür verantwortlich ist, dass Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern nur unter gewissen Voraussetzungen dürfen verarbeitet werden, dass man nicht einfach mass E-Mails rausschicken darf und dass man mit Daten vorsichtig umgehen muss.
Aber wenn du sagst, die EU hat das reguliert und das ist ein globaler Standard, ist das wirklich passiert dort mit dem Gesetz?
Das ist de facto ein globaler Standard. Die Amerikaner haben sich das verpasst, ihr eigenes Gesetz zu verabschieden. Und Kalifornien hat dann quasi das GDPR abgeschrieben. Und de facto gilt jetzt in Amerika das Recht von Kalifornien, was sehr ähnlich aussieht wie GDPR. In der Schweiz genauso. Wir haben letzten Endes mehr oder weniger das GDPR übernommen. Und das ist jetzt unser Datenschutzgesetz.
Gut, das ist das Datenschutzgesetz. Und jetzt kommt das Artificial Intelligence Gesetz. Und wie sieht das aus? Was beinhaltet das?
Die EU will die Schlüsseltechnologie von unserer Ära, Künstliche Intelligenz, regulieren und dem ihre Wert mitgeben. Das heisst, dass künstliche Intelligenz reguliert wird, und zwar nach zwei Prinzipien. Das erste ist, dass es eine Produktregulierung ist. Das heisst, es ist egal, ob ChatGPT drin ist oder ein viel einfacher Algorithmus. Wenn Daten verarbeitet werden, um Entscheidungen zu machen, gilt das jetzt als KI und wird als ganzes Produkt reguliert. Nummer eins. Nummer zwei, dass die Anforderungen dem Risiko der Anwendung entsprechen. Das heisst, wenn ich einen Spamfilter habe, ist das viel weniger Risiko, als wenn ich mit KI entscheide, ob jetzt eine Person eine Hypothek oder eine Versicherung bekommt.
Das heisst also, gewisse Anwendungen will man verbieten oder sind jetzt dann verboten. Also welche Anwendungen im Konkreten?
Es gibt Anwendungen, die jetzt komplett verboten sind. Das Posterbeispiel ist natürlich Social Scoring, wie in China, also die Bevölkerung quasi nach Anmessen von der Regierung als gut oder schlecht eingestuft wird.
Und wie funktioniert das in China dann, das Social Scoring?
Das ist ein System, das das ganze Leben von der Bevölkerung überwacht und einteilt in Aktionen, die gut und schlecht sind.
Ja, und wie machen die das, die Chinesen?
Ja, mit KI, und dann, je nachdem, ob man ein guter Bürger ist, darf man gewisse Sachen machen, und wenn man schlecht ist, darf man...
Aber wie genau machen das technisch? Also ich glaube, die Augenlinsen erfassen von den Leuten, die biometrischen Daten erfassen.
Es werden alle Daten erfasst. Man hat natürlich keine Kontrolle darüber. Man ist völlig beobachtet zu jeder Zeit.
Und das ist in China, das wird jetzt natürlich dort weitergehen. Das kann die EU nicht verhindern. Aber bei uns, also in der westlichen Welt, ist das verboten in Zukunft?
In Zukunft ist es in der EU verboten. Was auch dazu kommt, ein anderes Beispiel, was verboten ist, ist das sogenannte Emotionserkennung. Das heisst, in Systemen, die in Echtzeit funktionieren, darf man jetzt keine Emotionen mehr erkennen und manipulieren.
Was heisst das konkret?
Ein konkretes Beispiel von einem Use Case. Wer sich in letzter Zeit um einen Job beworben hat, hat vielleicht so ein Video-Interview gemacht, entweder live oder Aufnahmen. Und da dahinter steht dann KI, wo die Mimik und die Ausstrahlung und so weiter eigentlich auf ganz unwissenschaftliche Art und Weise versucht zu kategorieren. Das ist jemand, der nervös ist, jemand, der vielleicht lügt, jemand, der positiv ist. Das ist jetzt
oder jemand, der potenziell ein Attentäter ist.
Es wird Ausnahmen geben für Polizei und natürlich für Armee.
Die dürfen das machen? Dürfen solche Anwendungen brauchen, um herauszufinden, was sind potenzielle Attentäter? Die dürfen die Artificial Intelligence für das brauchen?
Das ist eine harte Verhandlung bis an den letzten Moment gewesen. Aber zum Beispiel die europäische Grenzbehörde Frontex darf das.
Die dürfen das. Dann gibt es, glaube ich, eine Regelung über Deepfake. Kannst du ja erläutern.
Deepfakes müssen ab jetzt gelabelt werden. Also man darf generell...
Also was ist Deepfakes, musst du nur sagen zuerst.
Deepfakes, da benutzt man KI, um zum Beispiel eine Person in jemand anders verwandeln. Also jetzt zum Beispiel, wir reden da jetzt in einem Studio Und wenn da jetzt ein Video wäre, könnte man mit AI mein Gesicht ersetzen durch das von einer anderen Person. Dann sieht es so aus, als würde ich jetzt für jemand anderes sprechen. Das wird jetzt schon zum Beispiel für Kriminalfälle eingesetzt. Es war ein Fall in Hongkong, wo der CFO von einer Firma in einem Teams-Meeting war mit Personen, die dachten, das sind seine Kollegen gewesen. Dabei sind das Betrüger gewesen, die mit Deepfake sich so aussehen lassen wie die Kollegen. Und die haben damit 25 Millionen Dollar gestohlen.
Wow. Und wie will man denn das verhindern, dass das passiert?
Verhindern, zumindest in der EU durch das Gesetz, dass man so Sachen muss labeln und dass natürlich die Hersteller von solchen Technologien da jetzt genau angeschaut werden.
Aber kann man dann einfach Technologie aus China kommen lassen und die da anwenden, um das Gesetz zu umgehen?
Sind wir da jetzt, um herauszufinden, wie man am besten wieder kriminell wird?
Nein, also wenn man das Gesetz macht, will man ja schauen, dass es auch dann umgesetzt werden kann.
Solange man eine Organisation ist, darf man so Software nicht einsetzen und fällt unter anderem auch unter die Strafe vom AI Act. Und beim AI Act, wenn man gegen den verstößt, hat man Strafen von bis zu 7% vom Umsatz oder das Minimum 35 Millionen Euro.
Also 7% vom Umsatz, eine grosse Firma, die eben die Regelungen nicht beachtet, das ist massiv, oder? Also das wirkt abschreckend, oder?
Das ist der Sinn davon. 7% ist natürlich das Maximum. Aber zum Beispiel allein schon bei der Zertifizierung und Registrierung von diesen Hochrisikosystemen ist eine Submission von falschen Informationen 2% vom Umsatz.
Aber was heisst Zertifizierung? Was ist denn das genau und wo macht man das?
System, wo nach der EU in die Hochrisikokategorie kommen, müssen...
Ah, es gibt verschiedene Kategorien.
Ja. Das ist eben die Risikobewertung von inakzeptabel, also verboten, wie das Social Scoring. Dann gibt es Hochrisikoanwendungen und dann gibt es Minimal und No Risk.
Ja.
Und die Hochrisikoanwendungen sind natürlich die, wo man dann als Hersteller oder als Deployer grosse Verantwortung hat. Und wenn man die das falsch macht, ist man Subjekt von diesen Strafen. Jetzt ist die Frage, was ist Hochrisiko? Das ist auch lange verhandelt worden. Und ich würde sagen, absichtlich sehr schwammig verfasst worden. Also eine von der Kategorien heißt einfach Critical Digital Infrastructure, also kritische digitale Infrastruktur. Und da können wir jetzt darüber reden, ob zum Beispiel das Radio kritische Infrastruktur ist.
Ja, hoffentlich nicht, oder? Nein, in dem Sinn natürlich nicht. Aber gut, das wird dann umgesetzt. Also, und dann muss man die Anwendungen, die man hat, zertifizieren lassen in der EU, mhm, oder?
Ja, und zwar muss man zeigen, dass man das Produkt, das KI-basierte Produkt von Anfang bis Ende nach gewissen Standards gebaut hat, dass man Risikomanagement macht, dass man Qualitätsmanagement macht, dass man die technische Dokumentation macht. Und das muss dann alles durch einen Auditor zertifiziert werden. Und wir kennen ja alle die CE-Marken, die gewisse Produkte haben, bevor es überhaupt auf den Markt darf und in ein Register von der EU aufgenommen wird.
Und kann die EU das überhaupt umsetzen? Weil ich glaube, die Regelungen sollen ja relativ bald in Kraft treten.
Die meisten Firmen haben jetzt 2 Jahre, um durch den ganzen Prozess durchzugehen, also die Prozesse einführen, die Systeme einführen und ihre Produkte zertifizieren lassen. Die Infrastruktur, also die Auditors, die sogenannten Notified Bodies, die das dann machen sollen, die werden jetzt erst aufgebaut.
Mhm.
Wird es genug geben? Niemand weiß es. Und die Standardorganisation, also wir kennen da die ISO zum Beispiel oder Sensenelec von der EU, vielleicht auch IAEA, die sind noch am Standard schreiben. Das heisst, wir wissen überhaupt noch nicht genau, wie das, sagen wir, das Zielmodell soll aussehen. Das wird noch verhandelt.
Also, und jetzt Modulos hat sich auf das vorbereitet. Du hast damit gerechnet und ich habe das miterlebt. Am Mittwoch, wo das durchgekommen ist, war für dich der Jubeltag gewesen, oder? Weil du hast da eine Vision gehabt, da gibt es dann eine Regelung. Das kann so nicht unreguliert weitergehen mit der Artificial Intelligence. Und das gibt für deine Firma Möglichkeiten, dort einzugreifen, oder?
Wir haben gesehen, dass durch den AI-Act, aber natürlich auch die Regeln jetzt aus USA und anderen Ländern, eine neue Produktkategorie kreiert wird. Und das ist sogenannte AI-Governance, also KI-Governance, dass die Firmen, die eben mit KI arbeiten, Wir können vielleicht später noch darüber reden, wie expansiv das jetzt interpretiert wird.
Nein, sag doch genau. Also die meisten Firmen sagen vielleicht, ich habe gar nicht eine AI. Oder eine normale Firma. Ja. Sag irgendeine Versicherung oder eine Bank. Schaffen die dann mit AI?
Die schaffen nach der neuen Definition alle mit AI, weil die Definition ist, muss ich sagen, ist keine gute Definition, aber unter die Definition fällt eigentlich jede Verarbeitung von Daten. Also wenn man mit Daten einen Entscheid macht durch einen Algorithmus, und das kann ein ganz trivial einfacher sein, in einem Excel-Sheet oder in einem alten Computerprogramm, das gilt jetzt als KI. Und je nachdem, wie es angewendet wird, gilt das jetzt auch als Hochrisiko und muss zertifiziert werden.
Und was müssen jetzt die Firma machen? Was bietet ihr da an, damit sie das machen können?
Die müssen jetzt die Prozesse für Qualitäts- und Risikomanagement einführen, und zwar KI-basiert, nach diesen neuen Standards, und die Prozesse auch leben und die Systeme so aufbauen, dass wenn sie dann wollen, gehen und sich zertifizieren lassen, sei das jetzt für die EU oder vielleicht für einen privaten Standard oder das Trust-Label oder einen Marktzugang in einem anderen Land, dass sie können zeigen, hey, das Produkt ist nach dem und dem und dem Standard gebaut worden, da ist der Beweis, da hat die Person das approved, dass man wirklich zeigen kann, das Produkt ist standardkonform, sicher und testet.
Ist das eine grosse Veränderung in der ganzen Geschäftswelt, die da jetzt passiert durch das?
Das ist eine gewaltige Veränderung, wieder nur vergleichbar mit dem, was durch das Datenschutzgesetz gekommen ist. Weil die Arbeitsweise mit Risikomanagement, die ist den Leuten, die Software-Engineers und die AI-Engineers, das ist denen völlig fremd. Das kann man eigentlich nur vergleichen mit dem, was Firmen machen, die zum Beispiel medizinische Geräte herstellen, also Röntgengeräte zum Beispiel. Die arbeiten nach diesen Prinzipien. Das hat übrigens einen guten Grund, weil die Leute, die AI geschrieben haben im Hintergrund, die haben davor die sogenannte Medical Device Regulation für Europa geschrieben.
Also, dass man Leute schützt, die das benutzen etc. Und sind sich da die Leute in diesen Firmen überhaupt benutzt, was da, bewusst, was da eigentlich jetzt entschieden worden ist, was auf sie zukommt?
Wir sehen ein breites Spektrum. Wir kennen Firmen, die vor zwei Jahren angefangen haben. Und
nicht in welchem Sinn?
Sich auf das vorzubereiten, die Prozesse einzuführen, ihr Produkt umzubauen. Und sie sind sich nicht sicher, dass sie es schaffen wollen. Es gibt andere Firmen, die sagen, ja, schauen wir mal, warten wir mal ab. Also eigentlich der Moment, jetzt etwas zu machen, ist jetzt da. Jetzt haben wir noch zwei Jahre. Und es gibt natürlich viel so, es gibt ja die Five Stages of Grief. Und da sind jetzt viele Firmen, die sind am Bargaining, also am Verhandeln. Ja,
mit aber sich selber?
Ja, wir sind ja nicht High Risk oder wir benutzen ja gar keine KI. Und dann kann ich nur sagen, höchstwahrscheinlich nützt ihr KI. Und ob ihr wirklich High Risk sind oder nicht, ihr könnt es euch nicht leisten, das einfach anzunehmen, weil wenn er falsch liegt, bis zu 7% vom Umsatz Strafe.
Das Ganze ist ja jetzt durchgekommen. Ich glaube, eine grosse Mehrheit von den Leuten von der EU, 523, haben dafür gestimmt. Nur 46 dagegen. Das ist aber lang gegangen, die Verhandlung. Und wer hat eigentlich das Ganze verzögert und mit welchen Argumenten?
Die grosse Verzögerung ist eigentlich durch den Durchbruch von ChatGPT gekommen. Das ist wirklich der Original AI Act ist so fast technische Legislation gewesen, wo sie haben wollen durchpushen, wo eigentlich unkontrovers gsi ist. Dann ist ChatGPT gekommen und dadurch hat die ganze Welt drauf geschaut. Erstens und zweitens hat es eine neue Art von Technologie gegeben, wo wir auch KI nennen. Das sind die grossen Sprachmodelle, die Large Language Models. Und dann ist natürlich so ein Panikmoment gekommen von diesen grossen Tech-Firmen, eigentlich größtenteils aus den USA, die gesagt haben, hey, diesen Obligationen können wir gar nicht gerecht werden. Und die haben ganz hart gelobbyt bis ans Ende.
Die haben wollen, dass keine solche Regelung kommt.
Genau, dass die Verantwortung, also das Risiko, diesen Strafen zu unterlegen, dass die an ihre Nutzer, an ihre Kunden weitergegeben wird und dass sie selber nicht unter die Obligationen kommen. Sie haben es nicht ganz geschafft. Also eine von der grossen Sachen, wo, und das wird noch sehr, sehr kontrovers werden, sie müssen trotzdem offenlegen, auf welchen Daten die grossen Sprachmodelle trainiert worden sind. Und da gibt es ja schon Rechtsfälle, grosse Rechtsfälle in den USA.
Aber jetzt hat das die EU gemacht. Amerika ist, glaube ich, noch nicht so weit. Es hat, glaube ich, irgendwelche Vorstöße gegeben vom Mehrheitsführer vom Senat, vom Chuck Schumer. Aber es ist noch nicht ganz so weit. Und von China hat man noch gar nicht gehört. Tut sich da die EU nicht selber irgendwie benachteiligen, indem sie sagen, okay, wir sind zwar weltweit führend, aber wir könnten dann auch in Sachen Forschung hinterherhinken?
Die Kritik kommt im Moment sehr viel in den Medien, in der Diskussion. Dazu würde ich erst mal sagen, in China ist die KI schon reguliert. Die muss alle KI in China muss dem Sozialismus konform sein.
Ja, gut, das ist ein anderes Verständnis. Eben, ja. Wenn man gehört dann über Social Scoring, ist offenbar Sozialismus konform.
Genau. Aber die EU gibt uns jetzt, also uns in Europa, jetzt bis zu 2 Jahre Zeit, das umzusetzen. Das ist überschaubar. Klar, es gibt noch viele offene Fragen, aber es ist überschaubar. In den USA, wo klar geworden ist, dass der US-Kongress so blockiert ist, dass kein Bundesgesetz durchkommt, hat Präsident Biden letzten November eine Executive Action herausgegeben, die gesagt hat, hey, liebe Bundesbehörde, ihr seid jetzt dafür verantwortlich, die Standards für KI, wo da das sogenannte NIST, das ist so eine Agentur von der US-Regierung, müsst ihr das jetzt umsetzen und ihr müsst da jetzt Enforcement machen. Und zwar ab sofort. Und die Federal Trade Commission, also die Wettbewerbsbehörde, die EEOC, da geht es um Jobs und Diskriminierung im Arbeitsplatz, und das Justizministerium sind angeordnet worden, Enforcement zu machen, und zwar ab sofort. Und das passiert schon.
Haben sie schon gemacht?
Die ersten Firmen haben schon Strafen bekommen.
Und, kannst du erzählen, um was das gegangen ist?
In einem Fall ist es um HR-Software gegeben, wo einfach Altersdiskriminierung gemacht worden ist. Da haben sie schon Settlement gemacht.
Was heisst also, wo geheissen hat, also Leute über einem gewissen Alter stellen wir nicht ein?
Genau.
Das ist verboten in Amerika?
Das ist sowieso verboten nach dem Gesetz in Amerika. Ja. Da sind die Amerikaner viel pragmatischer. Da sagen die, ja, dafür brauchen wir kein neues Gesetz. Wir brauchen Beamtinnen und Beamte in diesen Behörden, die sich mit KI auskennen, und die haben sie jetzt eingestellt. Mhm. Und dann kommt die EEOC in dem Fall und sagt, ihr habt da eine Software, die Altersdiskriminierung macht, das geht nicht, Viertelmillion Dollar Strafe. Eine andere Firma, die sind von der FTC drangenommen worden, von der Lina Khan, die haben Videoüberwachung gemacht in Apotheken, um Ladendiebstahl zu verhindern. Sie haben herausgestellt, die Software, KI-basiert, extrem diskriminierend. Viele sogenannte, also falsche Fälle, sind einfach Leute, die die falsche Hautfarbe hatten.
Das, also Racial Profiling.
Racial Profiling sind dann auch Polizei und alles ist gekommen. FTC ist reingekommen und Teil vom Settlement ist, die Firma darf jetzt 5 Jahre lang keine KI einsetzen, ausser unter der Aufsicht von der FTC. Und das ist heute.
Und das erwartest du auch, dass das in Europa Ähnliches passiert, wenn der Act wirklich dann auch umgesetzt ist?
Die Umsetzung, also die Strafe in Europa wird schon anders sein. Da sind die Amerikaner schneller, pragmatischer und natürlich die Strafe auch unlimitiert im US-System. In Europa ist das überschaubarer. Aber Europa hat jetzt auch Änderungen gemacht im europäischen Rechtssystem. Das ist mir bis vor kurzem auch nicht bewusst gewesen. Ab jetzt gibt es fast eine Version von der sogenannten Class Action Lawsuits, also Massenklagen, wo jetzt auch im Fall von KI dann einfach von Gruppen oder interessante Gruppen oder NGOs können übernommen werden. Das heisst, wenn man gegen den AI-Act verstößt, hat man plötzlich eine Sammelklage von 20 Millionen europäischen Bürgerinnen und Bürgern.
Und das kann dann richtiges Geld geben. Reden wir doch noch über die Schweiz. Machen wir zwischen deinen Musik. Was ist der nächste Musiktitel?
Toshiko's Blues von Toshiko Akiyoshi.
Du hast einen sehr speziellen Musikgeschmack, Kevin.
Ja.
Also erzähl mal, also, du schaust also nicht nur in der KI-Welt um, was ist, sondern offenbar in der musikalischen Welt.
Ja, klar, also man muss ja interessante Sachen finden.
Thank you.
Künstliche Intelligenz, grösstes, heisseste Thema weltweit, the next big thing. Ich habe immer sich überlegt, was ist es? Und jetzt ist es very, very big. Und es ist eben Artificial Intelligence. Wir haben jetzt über die EU geredet, wir haben über die USA geredet, über China und über die Schweiz haben wir nicht geredet. Wie ist es denn in der Schweiz, Kevin?
In der Schweiz sind wir jetzt an dem Punkt, dass der Bundesrat KI und KI-Regulierung zum Prioritätsthema für 2024 ernannt hat. Und da ist jetzt ein Prozess, wo das BAKOM eine Empfehlung soll machen.
BAKOM?
Das BAKOM.
Ist mir nicht ganz unbekannt. Jawohl, genau.
Soll, soll eine Empfehlung machen, wie die Schweiz jetzt soll mit dem umgehen. Und da gibt es ja drei grosse Optionen. Einfach mal sagen, nein, wir als Schweiz, wir machen jetzt keine grosse Regulierung. Wir wollen wirtschaftsfreundlich sein, wir wollen offen sein. Das ist so die Strategie, wo England im Moment fährt. Es gibt die zweite Option, einfach sagen, ja, mehr oder weniger, wir übernehmen jetzt, was die Europäer da machen. Das ist ja beim Datenschutz auch passiert. Oder die Schweiz geht den eigenen Weg und sagt, wir wollen eine völlig andere Regulierung.
Aha, und wenn wir dich fragen, was würdest du empfehlen?
Ich glaube, es ist am einfachsten für die Schweizer Wirtschaft, wenn man mehr oder weniger den AI-Akt übernimmt, weil de facto alle Firmen, die über Grenzen arbeiten, sich dem sowieso unterstellen.
Das heisst also, Schweizer Firmen, die international tätig sind, die müssen das berücksichtigen und sich auf das einstellen?
Absolut. Und genau so wie damals beim Datenschutz.
Und merkst du das selber, eben, Anfragen, die du jetzt bekommst, gerade in den letzten Tagen, was hat sich da verändert? Jetzt wirklich, ich glaube, auch eine grössere Öffentlichkeit mitbekommen, dass sich da etwas Massives verändert. Wobei, ich muss sagen, dass Schweizer Zeitungen sehr wenig darüber berichten haben. Vielleicht liegt es daran, dass es zu kompliziert ist, das Thema. Vielleicht haben es auch zu wenig Leute, etc. Und es ist erstaunlicherweise gerade der Blick gewesen, der am meisten sich irgendwie da stark gemacht hat.
Ja, und ich glaube, die Zögerlichkeit kommt natürlich schon aus einer gewissen Vorsicht, weil die Umsetzung von dem, was jetzt verlangt wird, wird nicht billig. Also es ist nicht eine Investition, die man einfach mal so macht, aus Freude am Thema, sondern wie man muss. Und viele Firmen haben gesagt, wir warten jetzt, bis das Gesetz wirklich da ist. Und das ist es jetzt.
Gut, also was heisst, es wird nicht billig? Also was muss jetzt eine Firma rechnen, mit welchen Aufwendungen an Personal und an Geld, um diesen Regelungen Genüge zu tun?
Es gibt da mehrere Herausforderungen. Also wir haben eine Partner-Consulting-Firma in Italien, die haben dazu eine Studie gemacht und die haben gerechnet, und die sind natürlich daran interessiert, ihre Services zu verkaufen, dass die durchschnittliche KMU, die digital aktiv ist in Italien, zwischen 230'000 Euro und 4 Millionen Euro pro Jahr neue Kosten hat durch die Regulierung.
Das ist ja gewaltig. Also wenn du sagst KMU, das sind also mittelgrosse Firmen, das wird also ein unglaublicher Kostenblock werden. Also ist man sich da schon bewusst?
Das ist der EU bewusst. Die sagen, das ist uns egal, das ist Konsumentenschutz. Den Firmen ist es noch nicht ganz so bewusst. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass es wirklich so teuer wird. Ich glaube, das kann man zum Beispiel durch gute Software natürlich vereinfachen. Aber klar, das wird eine größere Aufgabe. Und ich habe ja auch meine Recherche gemacht, wie es war bei GDPR, beim Datenschutz. Da hat man ja auch so eine Zwei-Jahres-Zeit, Übergangszeit gehabt. Das war 2016 bis 2018 gewesen. Und die EU-Kommission hat einmal eine Studie gemacht, wie viel Investition gemacht worden ist in diesen zwei Jahren, um sich die GDPR anzupassen.
Und das ist wie viel gewesen?
200 Milliarden Euro.
Oh, wow.
Also es ist eine grössere Aufgabe damals gewesen.
Und ein grösserer Wert für dich?
Ja, klar.
Also gut, offenbar bist du da richtig gelegen. Es hat ja da Streit gegeben zwischen den Good Guys und den Bad Guys. Bad Guys, die einfach gesagt haben, Artificial Intelligence ist gewaltig, wir machen alles. Und den Good Guys, die sagen, man muss da schauen, dass man die Sicherheit einhält. Unter anderem ist das zu einem grossen Streit geworden in Amerika zwischen dem Elon Musk einerseits, wo bei AI, OpenAI am Anfang dabei war, und dem Sam Altman, der dabei geblieben ist. Wie ist das ausgegangen?
Das ist natürlich ein Drama. Und vor allem bei Elon Musk muss man immer schauen, was ist wirklich dahinter. Angefangen hat es ja so, dass Elon Musk ist eigentlich der erste Investor ist das falsche Wort, Gönner gewesen von OpenAI, wo es ein Non-Profit war.
Die sind eben als Non-Profit.
Ja.
Und warum sind sie als Non-Profit gestartet? Sind sie darum gestartet, weil sie eben auch Gefahren schon gesehen haben und gesagt haben, wir dürfen nicht jetzt einfach das nur wegen Profit machen, so viel Geld zu investieren in Artificial Intelligence.
Die Mission von der Organisation ist ja schon im Namen OpenAI, dass sie die Forschung vorantreiben, um sicherzustellen, dass KI vernünftig und mit Blick auf Risiko weiterentwickelt wird.
Mhm.
Und dann irgendwann, ja, ist das von einem Non-Profit mit einer Mission, alles offen zu machen, zu einem For-Profit geworden, wo nichts mehr offen ist.
Okay, und der Sam Altman hat einmal gesagt, das ist die grösste technologische Entwicklung von allen Zeiten, aber vermutlich auch die grösste Bedrohung. Mhm. Oder? Und jetzt ist der Streit gerade wieder, Elon Musk hat jetzt den Sam Altman auch eingeklagt, etc. Hat sich, glaube ich, da auch regiert, hat mal gesagt, OpenAI, Erfolgschancen 0%. Ich glaube, die Firma ist jetzt mehr oder weniger 100 Milliarden wert, oder?
Ja, was jetzt wirklich wert ist, vor allem jetzt, wo all die Klagen zu Copyright von der New York Times und anderen kommen, ist das natürlich eine offene Frage. Aber wiederum, beim Elon muss man vorsichtig sein, weil er ist ja von OpenAI ist ja rausgegangen, weil er gesagt hat, Tesla will KI also als Produkt entwickeln. Und er hat gesagt, Conflict of Interest, dann ist gegangen.
Mhm.
Und jetzt, wo OpenAI der Marktführer ist, kommt er zurück und sagt, nein, jetzt verklage ich euch. Also, ob da jetzt wirklich die reinen altruistischen Beweggründe dahinter sind, kann man auch hinterfragen.
Gut, also, man muss jetzt noch anschauen, was ist eigentlich in dem Markt los? Eben, Artificial Intelligence ist das, wo alle dabei sein wollen. Und es sind, glaube ich, im Prinzip 5 Firmen. Kannst du etwas darüber sagen?
Ja, es ist klar geworden und es ist am Anfang nicht klar gewesen, dass eigentlich was hinter besseren KI steht, vor allem hinter besseren grossen Sprachmodellen, LLMs steht, ist mehr Daten, die haben die Firmen gestohlen, und mehr Rechenleistung. Und die Rechenleistung kommt eigentlich von einer Firma, Nvidia, außer im Fall von Google, die stellen ihre eigenen Chips her.
Also Nvidia muss man noch sagen, eben die stellen die Chips her, haben fast schon das Monopol, eben vielleicht mit dieser Ausnahme. Und der Aktienkurs ist durch die Decke, ich glaube, in diesem Jahr schon fast wieder verdoppelt. Mhm. Und ist bald einmal vielleicht die teuerste Firma der Welt. Also ist das unglaublich, dass eine Firma so eine Art Monopol hat?
Es ist unglaublich, aber das wird sich auch mittelfristig wahrscheinlich nicht ändern.
Und kann da niemand aufholen?
Es ist extrem schwierig. Es sind ganz komplexe Prozesse mit ganz komplexen Supply Chains und natürlich vielen Patenten.
Mhm.
Und jetzt gibt es eben die 5 Firmen. Google, Meta, Microsoft, OpenAI und vielleicht in der Schweiz haben wir weniger gehört, Anthropic.
Was ist Anthropic?
Anthropic ist ein spannendes Startup. Das sind die Leute bei OpenAI, die vor, glaube ich, 3 Jahren gesagt haben, OpenAI macht das zu unsicher, zu profitorientiert und sind gegangen und haben ihre eigene Firma namens Anthropic gegründet. Und die 5 Firmen, die 5 KI-Labor sind eigentlich die einzigen, die jetzt die Top-Modelle überhaupt trainieren können.
Alle Amerikaner.
Und ein Grund dahinter ist, dass nur die grossen Cloud-Provider, also Google, Amazon und Microsoft, überhaupt dann die GPUs haben, in dieser Menge, dass man da dabei sein kann.
Aber wie viele Investitionen muss man da tätigen? Muss ich ja noch, glaube ich, sagen, Microsoft ist ja einer der grössten Aktionäre von OpenAI. Also die sind an 2 Orten irgendwie dabei.
Die sind alle verbandelt und zum Beispiel Anthropic hat so Investments sowohl von Google als auch von Amazon.
Aha.
Und
was sind das für Investments in welchen Grössen?
Extrem hoch, das sind Milliardenbeträge. Und die Cloud-Provider, also Google, Amazon und Microsoft, müssen gewaltige Investitionen machen, um überhaupt genug von diesen GPUs, also von diesen Chips zu haben, um dabei zu sein.
Also was für Investitionen sind das in Dollars und Cents?
Meta hat gesagt, in diesem Jahr 2024 werden sie eine Anzahl, ein paar hunderttausend von den neuesten GPUs von Nvidia sich anschaffen. Das ist ein Capital Expenditure von ca. 10 Milliarden Dollar.
Wow, pro Jahr?
Pro Jahr, nur um dabei zu sein. Und Meta kann man fast sagen, die sind, ja, sie sind noch dabei, aber sie sind nicht wirklich...
Ohne Garantie, dass sie da an die Spitze kommen.
Genau.
Und was erwartet ihr denn? Was erwartet ihr denn, was passieren wird? Wenn sie so viel Geld investieren, haben sie ja gewisse Upside-Erwartungen.
Die Upside-Erwartung von diesem Modell ist, dass wenn man das Modell hat, das besser ist als alle anderen, wird man quasi den wirtschaftlichen Wert von all diesen KI-Anwendungen zu sich holen. Und das ist natürlich ein gewaltiger Pool, der immer grösser wird.
Andererseits eben, aber wenn solche Einschränkungen kommen, wie die EU jetzt oder auch in Amerika, dann wird der Markt durch das doch ein bisschen dann bremst, oder nicht?
Ich glaube nicht, dass die jetzigen Regulierungen gross den Wettbewerb bei diesen Modellen, bei diesen Firmen wird beeinflussen. Mhm. Das sehe ich nicht. Das Einzige, was passieren kann, und das ist eigentlich weniger die EU verantwortlich, sondern das Rechtssystem in den USA, dass jetzt total klar ist, dass all die Firmen, zumindest OpenAI, da sind wir uns am klarsten, Daten auf massivem Level gestohlen haben, also Copyright, Urheberschutz gebrochen haben und jetzt immer mehr Klagen gegen sich haben.
Das heisst, sie haben dann zusätzliche Kosten, können das nicht mehr machen. Aber was sind denn die Erwartungen, was als nächstes könnte kommen, wenn die so viel Geld investieren? Eben, wir haben da den Standard, den du gesagt hast, mehr oder weniger ChatGPT-4, auch von anderen. Mhm. Was ist denn das Nächste? Man hat eben da die Schreckensszenarien gehört von der Superintelligence, mhm, die könnte kommen, die uns dann würde bedrohen als Menschheit und die Menschheit sogar auslöschen. Geht es denn in die Richtung mit dem ganzen Geld?
Möglicherweise. Also jetzt ist auch wieder rausgekommen, dass die US-Regierung sich da auch Sorgen macht, also die sogenannte National Security Implications von KI, wo immer stärker wird. Da wird genau drauf geschaut. Und die Sorge ist, dass da irgendwie dann plötzlich etwas kommt, das nicht mehr kontrollierbar ist. Das wird immer noch diskutiert. Es geht jetzt wahrscheinlich weniger darum, wir machen uns Sorgen, dass wir ausgelöscht werden, sondern es geht eher darum, der es als erstes schafft, winner takes all, wird der wirtschaftliche und auch politische Benefit haben. Was jetzt schon klar steht, die Firma, die das wird machen, wird in den USA sein.
Okay, und es kann dann nur einer sein, hast du das Gefühl, da wird da am Schluss kein grosser Wettbewerb mehr sein, dass zwei, drei, eben wie im Fall ja. Nvidia, wo nur einer offenbar da die Chips kann anbieten kann und dann den ganzen Markt irgendwie beherrscht und zur teuersten Firma der Welt wird. Das würde dann auch bei den Anwendern der Fall sein, deiner Erwartung nach?
Wir wissen es einfach nicht, weil wenn die nächste Generation von Modellen kommt und wie viel besser sie sind, ist das höchste Betriebsgeheimnis von diesen Firmen. Warum halten die das geheim? Weil wenn jetzt, würde rauskommen, als hypothetisch, OpenAI sagt, wir können nicht besser. Egal was wir machen, wir können kein besseres Modell machen. Dann kollabiert die Bewertung von dieser Firma. Auf der anderen Seite, wenn sie sich zu früh zeigen, hey, wir haben etwas, das so gut ist, dann werden die Konkurrenten natürlich herausfinden, wie haben sie es gemacht und in die gleiche Richtung gehen. Das heisst, da ist eine grosse Geheimhaltung und wir als Öffentlichkeit haben da eigentlich fast keinen Einblick mehr. Und
aber bis jetzt ist es immer vorangegangen. Also müssen wir annehmen, mit solchen Investitionen und solchen Datenmengen, die die haben, dass da wirklich die Entwicklung weitergeht. Oder was würdest du sagen als intimer Kenner von dem Ganzen?
Gut, man kann immer sagen, ja, wir extrapolieren weiter in die Zukunft, es wird weitergehen wie gleich. Aber es gibt keinen, sagen wir, fundamentalen Grund, warum das so soll sein. Und ich glaube, die ganze Welt schaut jetzt gespannt, ob wann und wer von diesen Firmen jetzt wirklich würde sagen, wir haben jetzt ein Modell, das nochmal bedeutend besser ist. Und bis jetzt hat es keiner gemacht.
Also, kommen wir zurück auf das, was passiert ist letzte Woche. Der Act ist da, die Aufgaben sind gestellt, auch die Zeitrahmen und Bussen sind bekannt worden. Was bedeutet das jetzt für eine Firma wie deine? Also, ist jetzt da ein ganz grosser Aufbruch? Hast du das Gefühl, das wird jetzt explodieren? Und zweite Frage im Zusammenhang. Wer sind denn deine Konkurrenten?
Ich glaube, für alle Firmen, die digital unterwegs sind, die eben KI im weitesten Sinne einsetzen, müssen sich da jetzt anpassen, die müssen die Änderungen machen. Ein grosser Bottleneck wird sein Talent, weil es gibt sehr wenige Leute auf der Welt, die sich mit dem Thema wirklich auskennen. Und jede Firma, die sagt, wir brauchen jetzt einen Head of AI Governance oder einen Chief AI Officer oder was auch immer, wo sich mit dem Thema auskennt, da gibt es keine grosse Gruppe von Leuten, die jetzt rekrutierbar sind. Also das wird noch schwierig. Wer sind unsere Konkurrenz? Es ist noch interessant, weil man wird ja immer als Startup gefragt, ja, was macht ihr, wenn Google oder eine von der grossen Tech-Firmen in den gleichen Markt hineingeht? Und die Antwort ist, sie tun es nicht, weil sie sich zu dem Thema, also KI-Regulierung, nur sehr limitiert oder teils gar nicht äußert, weil sie natürlich da grosses Lobbying im Hintergrund machen und sie nicht wollen, dass ihre Kunden denken, oh ja, wir müssen jetzt AI-Governance machen. Und das wäre das Allerschlimmste für sie, weil umso mehr die Firmen denken, wir müssen jetzt mit KI vorsichtig sein, umso weniger Cloud Compute verkaufen.
Das heisst, dann hast du weniger Konkurrenz, weil du diese Betrachtungsweise natürlich überhaupt nicht hast.
Es ist im Moment wirklich ein Umfeld, wo eigentlich nur sehr junge Firmen unterwegs sind. Und es ist ein bisschen lustig, weil wir sind jetzt eigentlich eine von den ältesten Firmen, frühesten gegründeten Startups, die in dem Gebiet aktiv sind und ein funktionierendes Produkt haben. Und jetzt sehen wir gerade so, wie nach dem Regen kommen alle an die Oberfläche, jedwenige Startups, die anfangen und schöne Grafik haben, aber natürlich nicht so weit sind wie wir.
Und im Gegensatz zu deinem Vater bist du ein sehr zurückhaltender Mensch. Aber da kann man doch sagen, du hast das Richtige im richtigen Moment verwünscht und hast jetzt einen Vorsprung.
Vorsprung ist super, wenn man ein Startup ist, aber der hebt natürlich nur so lange, man sagt, hey, wir bleiben wirklich ahead of the pack. Und das ist natürlich meine Mission als Gründer von Modulos, zu sagen, wir bleiben immer, wir wollen jetzt den Vorsprung behalten.
Soweit Kevin Schawinski. Er hat uns ganz wichtige, faszinierende Einblicke gegeben in die Welt, die eigentlich uns alle berührt und fasziniert auch. Danke vielmals, letzter Musiktitel.
Letzter Musiktitel ist «I'm a man of constant sorrow» von den Soggy Bottom Boys aus dem Film «Oh Brother, Where Art Thou?».
Das ist der Doppelpunkt. Sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Und probier.ch präsentiert.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.